Wenn ich zu leise bin, sagt mir, gell? Aber ich kann nicht lauter, als ich kann. Ich kann aber nicht lauter, als ich kann. So, wisst ihr Bescheid. Bitte? Nee, ich habe nicht gerne, wenn es zu nah ist. Deshalb habe ich weggerückt. Ach so. Mein Thema ist das Endziel. Als die Uschi mich angerufen hat, da habe ich gesagt, ja, soll ich da viel reden? Im Himmel weiß ich nicht, wie es da vor sich geht. Und dann sagte sie, das bezieht sich auf unser Christenleben. Auf unser Christenleben. Was ist unser Endziel? Was wollen wir Menschen eigentlich im Allgemeinen? Was ist das Ziel im Allgemeinen der Menschen? Könnt ihr mir etwas nennen?
In den Himmel kommen.
Nein, ganz und gar nicht. Nicht so. Alle wollen in den Himmel kommen. Ja, wir Christen, ja. Aber wer? Bitte?
Wohlergehen.
Genau, den Punkt habe ich. Dass es ihnen gut geht. Dass sie genug Geld haben. Dass sie Ansehen haben. Dass sie vorwärts kommen. Und das ist nicht verkehrt.
Und dass sie gesund sind.
Ja, das haben wir alle. Vor allen Dingen anerkannt werden. Diese Dinge sind nicht verkehrt. Aber sie sind verkehrt, wenn es das Ende ist, gell? Wenn nichts dahinter steht, dann wird einmal entweder sie erreichen das Ziel nicht, oder wenn sie es erreichen, steht nichts dahinter, gell? Es ist nicht genug. Da muss etwas mehr sein. Und in der Bibel steht, die Kraft, die mein Leben überhaupt vorwärts getrieben hat. Und Gott schuf den Menschen ihn zum Bilde. Und ihr kennt schon meine Rederei. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Für mich persönlich ist das eine so überwältigende Sache, dass ich nach Gottes Ebenbild geschaffen bin. Aber der Mensch hat das Ebenbild Gottes zerstört. Es existiert nicht mehr in uns. Es ist kaputt gemacht. Es ist verschüttet. Es sind tausend Dinge, die dieses Ebenbild zerstört, verdeckt, zugrunde richtet. Was jetzt? Wir, die wir uns für Gott entschieden haben, oder die Menschen, die die Richtung geändert haben, was jetzt? Was ist das Ziel jetzt unseres Lebens? Zurückkehren zu dem, was wir gewesen sind. Also eine Rückkehr. Und wann geschieht die? Die geschieht nicht mit der Taufe. Das ist der Beginn. Das ist wie wenn ich merke hier, ich bin verkehrt gegangen. Bin die ganze Zeit verkehrt gegangen. Jetzt drehe ich mich um. Das ist das im Christenleben. Ich drehe mich um, ich lasse mich taufen und ich sage, Gott, der du bist, ich möchte jetzt zurückkehren. Ich möchte jetzt das kaputte Bild in mir wiederherstellen. Das ist der Anfang. Wie? Was geschieht jetzt? Bleiben wir? Ich bin getauft. Ich bin in der Gemeinde. Schluss. Langt das? Wenn jemand meint, dass es langt, dann möchte ich heute Morgen dem Betreffenden oder der Betreffenden ganz ernst aufrufen, mach dich auf die Beine, fang an zu gehen, sonst wirst du das Ziel nicht erreichen. Paulus sagt in Epheser 4,22, leget ab, Ich werde nicht weiter, ihr kennt die Bibelstelle. Leget ab. Also, ich mache den Kindern immer so Object Lesson. Das habe ich auch schon einige kennen, dass ein Gefäß, ein Glasgefäß mit klarem Wasser, und da habe ich dann immer allerlei reingegossen. Tinte und alles Mögliche, ist also total kaputt. Also das Wasser war total dreckig. Und dann fing ich an, habe ich ein großes Gefäß genommen, fing an, immer ein bisschen klares Wasser reinzugießen. Mit der Zeit, das andere lief raus. Mit der Zeit war der Inhalt ganz klar. Das muss mit unserem Leben geschehen. Ich bin kaputt. Und jetzt habe ich den Dreh gemacht, jetzt habe ich den Anfang gemacht und jetzt will ich wieder zurück zum Ursprung. Ich will meinem Herrn wieder ähnlicher werden. Aber das geschieht nicht von heute auf morgen. Das dauert ein Leben lang. Und wenn wir uns so sehr mit dem Herrn, mit seiner Kraft bemühen, wird das ein Leben lang dauern. Und der Herr misst nicht, wie viel, wie weit, sondern wie, mit welcher Intensität, mit welchem Fleiß, mit welchem Ernst wir diesen Rückweg antreten. Und wie Renate hier den Berg hatte, wir müssen den Berg hochsteigen. Das ist ein Spaziergang. Und wisst ihr, wenn manche Geschwister meinen, sie müssten immer ein Hochgefühl haben, ein Halleluja-Empfinden haben als Christen, und das können wir. Ich kann manchmal, gehe ich schnell hoch und sage, Herr, ich möchte jetzt am liebsten losschreien. Aber nicht, das passiert nicht mitten im Wachstum, wenn ich an mein Fleisch heran will, wenn ich meinen Willen sagen muss, nein, das darfst du nicht tun. Mein Herr sagt mir was anderes, dann tut es weh. Dann habe ich absolut kein Hochgefühl. Und dann möchte ich absolut kein Halleluja sagen. Kann ich nur sagen, Herr, hilf mir, mein Ego abzulegen in dem Punkt, wo ich es erkannt habe. Das ist der Kampf. Denn er sagt nicht nur, leget ab, sondern zieht an. Wenn wir ablegen und nicht anziehen, dann wird das, was wir ausgezogen haben, wieder an uns sein. Wir müssen also ablegen und anziehen. Ablegen meine Meinung, meine Gewohnheit, das, was ich gerne habe, und anziehen das, was mein Herr, für den ich mich jetzt ja entschieden habe, was er will. Ich werde nachher einige Punkte nennen. Erneuert euch, sagt Paulus in Epheser 4,23, erneuert euch. Also der Prozess, der Wachstumsprozess muss vorangehen. Wenn das nicht geschieht, werde ich nachher die Punkte bringen, was wann mit uns geschieht. Und ich möchte jede einzelne Schwester wirklich ermuntern, da allen Fleiß dran zu setzen. Denn Paulus sagt, setzt allen euren Fleiß daran. Oder jaget nach dem vorgestreckten Ziel. Jaget. Das ist dann so nicht, ich bin ja so ein glückliches Kind Gottes. Und ich setze mich jetzt auf die Hinterbeine, auf den. Und er sagt jagen, das heißt Bewegung, das heißt Anstrengung, das heißt vorwärts kommen. Und nicht nur einmal, sondern immer. Stets, ständig. Und Paulus sagt, ich jage nach dem Vorgestreckten, ich züchtige meinen Leib. Das heißt, der größte Kampf im Christenleben geschieht nicht da, wo wir rausgehen und wir sagen jemandem was und der nimmt uns vielleicht das Übel oder in manchen Ländern werden die verfolgt. Der wirkliche Kampf und der schwerste Kampf spielt sich im Heute, im Alltag ab. Und wenn wir aus dem Alltag, den Alltag ausklammern wollen und uns in missionarische Tätigkeit begeben wollen, sind wir fehl am Platz. Das muss auch sein. Aber wir müssen den Kampf mit mir selbst. Ich muss den Kampf mit mir aufnehmen heute. Und da sind verschiedene Punkte, an die wir überhaupt nicht denken. Manchmal überhaupt nicht denken. zum Beispiel sagt mein Herr, wenn ich morgens aufwache, sage ich immer, Herr, du hast mir eine Zeiteinheit gegeben, das kennt er auch schon, und ich möchte, zeige mir, was ich heute sehen soll, was ich erkennen soll, was ich verkehrt mache. Und hilf mir, gib mir Weisheit, denn er hat uns versprochen, Weisheit zu geben, wenn wir darum bitten. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr alle weise seid, ich nicht. Wenn ich davor stehe, den Willen Gottes zu tun und meine Gefühle und meine alles, was ich will, dann muss ich sagen, Herr, tut mir leid, aber ich schaff's nicht. Und wenn du mir nicht hilfst, werde ich versagen, ganz einfach. Und manchmal kämpfe ich, wie der Jakob gekämpft hat. Und sage, Herr, du musst mir jetzt helfen. Und wenn du mir nicht hilfst, dann werde ich versagen und dann bist du schuld, nicht ich. Ich will. Der Kampf muss sein. Aber zum Beispiel im Alltag, naja, die hat sich da wieder so daneben benommen. Was sie da gesagt hat, ach, das kann ich einfach nicht vergessen. Aber was sagt mein Herr? Was sagt er? Vergebet. So wie ich euch vergebe. Jetzt überlegt, was das heißt. Also wenn ich nicht vergebe, dann kann mein Herr mir auch nicht vergeben. Also ich binde ihn die Hände, dass er mir vergibt. Seid dankbar in allen Dingen. Überlegt, wofür ihr den Tag lang dankt. Oder meckert. Oh. Denkt immer dran, alles was mein Herr, ich habe die Drehung gemacht, alles was mein Herr gesagt hat, ist für mich Medizin für meine kaputte Persönlichkeit. Und wenn ich diese Medizin nicht benutze, dann werde ich zurückgehen, aber ich komme noch auf den Punkt. Also, was bleibt mir anders übrig, wenn ich den Weg weitergehen will und wenn ich meinem Herrn dienen will und wenn ich gesund werden will, muss ich die Medizin nehmen, auch wenn sie bitter ist. Und wenn ich sie nehme, und ich könnte davon ein Buch schreiben, diese innere Ruhe, die dann mit der Zeit sich einstellt, der innere Friede, die zum Teil auch eine Sicherheit und eine Geborgenheit nach jedem Sieg, den wir machen, der übertrifft alle menschliche Vernunft. Und so müssen wir nicht Angst haben, ach, das Christenleben ist ja so schwer und so furchtbar und so. So ist es gar nicht. Wenn wir den Schritt wirklich tun und das tun, was unser Herr sagt, dann werden wir Frieden bekommen. Einen Frieden, der alle menschlichen Vernunft übertrifft. Und das lohnt sich schon. Versucht es. Dankbar. Was? Ich kann doch nicht dankbar sein dafür, dass ich 10 Monate lang manchmal verrückt werde vor Schmerzen. Herr, wofür soll ich denn da danken? Ich danke mal, dass es nicht schlimmer ist. Dass er mir Kraft gibt. Und manchmal bin ich so, dass ich sage, Herr, ich kann nicht mehr. Du musst mir Kraft geben. Und dann kriege ich sie. Also bin ich dankbar für die Kraft, die er mir gibt, für den Mut, den er mir gibt, für die Kraft zu akzeptieren, die er mir gibt. Und dankbar, dass es nicht schlimmer ist. Ich könnte ja auch verkrüppelte Gelenke schon haben. Das habe ich noch nicht. Und dafür kann ich dankbar sein. Und echt dankbar, nicht nur bla bla. Freut euch. Überlegt im Heute, nicht im Morgen, übermorgen, vorgestern oder sonst wo. Im Heute soll das geschehen. Denn heute werde ich konfrontiert mit diesen Dingen, gell? Freut euch. Auch wenn alles gegen meinen Strich geht. Ja. Wir haben immer Grund zur Freude. Immer. Und wenn es nichts mehr gibt, dann kann ich sagen, Herr, du großer Gott, du bist für mich gestorben. damit ich überhaupt eine Möglichkeit habe, zu dir zurückzukommen, überhaupt eine Möglichkeit habe, einfach mit dir zusammen zu sein. Aber wir finden noch mehr Grund zur Freude. Wir können uns freuen, wenn, was weiß ich, wenn ein Kind nicht so ist, wie ich es will. Dann kann ich mich freuen, dass ich einen Weg weiß, ihm zu zeigen und mit ihm zu gehen und ihm zuzureden. Das ist Freude. Da kann ich mich drüber freuen. Und wir müssen uns überlegen, jede falsche Haltung zu diesen Punkten, die ich genannt habe, zerstört meine Persönlichkeit. Und zwar schlimmer als vorher, weil ich ja jetzt den Dreh gemacht habe und wachsen müsste und weiß, was richtig ist. Und wenn ich etwas tue, wo ich weiß, es sollte anders sein, und ich tue es nicht, geschieht nämlich etwas in uns. Aber da komme ich auch nochmal zurück. Es geschieht etwas sehr, sehr Tragisches. Jedes Mal ein Nichtbefolgen dessen, was ich weiß, nicht dessen, was ich nicht weiß, gibt eine Narbe in unserem Gewissen. Und dann kommt es dahin, dass unser Gewissen verstockt ist, abgestumpft. Aber das habe ich nur angerissen. Sorget nicht, sagt mein Herr. Da kommt eine Lawine auf uns zu. Da sind die Kinder. Was wird aus ihnen? Da sind das und noch was und noch was und noch was. Was wird daraus? Ich muss die Ärmel hochkrempeln und tun, was ich tun kann. Und das Übrige, was ich nicht tun kann, muss ich meinem Herrn überlassen. Aber ich muss ihm das sagen. Der tut es nicht, wenn ich ihm das nicht sage. Ich muss sagen, Herr, so und so ist das. So und so sieht die Situation aus. So und so sieht es in meinem Herzen aus. Du sagst, ich soll nicht sorgen, aber da wühlt es drin rum. Hilf mir, gib mir genug Kraft, über diese Dinge hinwegzukommen und das zu sehen, was du in der Hand hältst und was du mir bereit bist zu geben. Und das tun wir meistens nicht und gehen kaputt durch die Sorgen. Bevor ich Christ wurde, habe ich also furchtbar darunter gelitten, dass ich gegen den Willen Gottes, ich konnte mir keine Sünde, ich war mir keine Sünde bewusst, ich war 13 Jahre. Aber ich wusste, ich bin verloren. Und das hat mich ganz krank gemacht. Und dann war ich in einer Versammlung von meinem späteren Schwager und der predigte, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin raus aus der Versammlung, bin auf die Toilette, ich war noch ein Häuschen, und habe gesagt, Herr, dir befehle ich jetzt meine Wege an. Und ich weiß, dass du mit allem, was jetzt kommen wird, mit mir zusammen fertig wirst. Der tut nichts, wenn ich es nicht will. Absolut gar nichts. Ich muss wollen, ich muss streben. Und manchmal tut er auch so, als ob er nicht hilft, aber er steht dahinter. Dann gibt er uns die Kraft. Und als ich dann nach einem Jahr zur Taufe kam, da hat mir der Prediger diesen Vers mitgegeben. Er wusste überhaupt nicht, dass ich durch den überhaupt auf den Weg gekommen bin. Mein ganzes Leben lang ist dieser Vers, befiehl dem Herrn deine Wege. Wenn wir auswegslos sind, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, ganz einfach, sagst, Herr, so und so sieht es aus. Du musst mir jetzt die Kraft geben. Du musst mir den Weg zeigen. Du musst mich an die Hand nehmen und mit mir gehen. Dann werden wir ruhig. Lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und ich würde es noch erweitern und sagen, lasset die Sonne nicht über unvergebene Sachen untergehen. Und ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einem Wissenschaftler, der sich mit Stress und so weiter befasst. Und der glaubt überhaupt nicht an Gott. Das ist nur wissenschaftliche Untersuchung. Und der sagt, jede unvergebene Sache, jede Sorge, die wir mitschleifen, die zerstört unser Charakter. Die zerstört etwas in uns, verhärtet etwas in uns. Ist ein Mensch, der überhaupt nicht an Gott glaubt. Und er, unser Schöpfer, weiß warum. So, das ist der Alltag. Und dann kommt der Abend Und dann, ich mache das immer so, dass ich sage, Herr, hier, ich gebe dir die Zeiteinheit, die du mir geschenkt hast, zurück. Sie wird in die Ewigkeit eingehen. Wenn ich was verkehrt gemacht habe, ich bin mir dessen nicht bewusst, aber du weißt es. Vergib mir. Mach mich rein, dass wenn du kommen solltest, dass ich bereit bin. Und morgen geht's genau dasselbe los. Und so, wenn wir das tun, dann werden wir nacheinander, unser Herr ist sehr weise, nacheinander Dinge erkennen, die wir verkehrt machen. Also da wird in uns dieses Kaputte wird allmählich abgelegt und angezogen. Und je mehr wir ablegen und anziehen, ist der Prozess immer mehr zur Ähnlichkeit dessen, der uns geschaffen hat. Und mit diesem Prozess müssen wir sehr ernst sein. Wenn wir das nicht ernst durchgehen täglich, werden wir abstumpfen. Wir werden bereit werden. Ich sagte vorhin so, wir sollen nicht an Missionarische, das müssen wir tun. Dann werden wir aber bereiter werden, diese Dinge zu tun. Dann werden wir bereit werden, zu leuchten. Und ich habe das voriges Jahr schon gesagt, als ich im Krankenhaus war, habe ich immer, ich habe da so viel Zeit gehabt. Ich habe also die Bibel, die ganze Bibel durchgelesen in den 5 Wochen. Und beim Mittagsschlaf hat die Dame, die im dritten Bett, zu ihrer Tochter gesagt, sie dachte, ich schlafe noch. Haben wir zu Hause eine Bibel? Sagt sie, bist du verrückt? Was sollen wir mit einer Bibel? Sagt sie, die Frau da, die liest jeden Tag in der Bibel und die ist ganz anders wie wir oder wie andere Menschen. Ich bin mir dessen überhaupt nicht bewusst. Aber dann strahlen wir wahrscheinlich etwas aus, was die Menschen nicht kennen, nämlich eine innere Ruhe vielleicht, einen inneren Frieden, ich weiß es nicht. Aber es war für mich eine ganz tolle Sache. Sie ist anders wie die anderen Menschen. Wahrscheinlich, weil sie die Bibel liest. Aber wir müssen wirklich an uns gehen. Und ich sage nur, ja, ich bin ein wunderbarer Christ, ich bin schon so lange Christ, schon 60 Jahre. Die anderen können sich mal ein bisschen an mir hochrichten. Wenn wir das Gefühl haben, dann sind wir stehen geblieben. Ich muss sagen, das Gefühl habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Noch nie. Weil ich immer an etwas zu nagen habe. Immer wieder zeigt der Herr mir etwas, was ich ablegen muss und was tut weh. Er sagt in Epheser, seid stark. Ja, warum? Er sagt, wir haben nicht mit Menschen zu kämpfen, das haben wir schon gehört diese Woche, sondern wir haben mit Mächtigen, mit Gewaltigen zu kämpfen, die um uns herum sind. Gott hat diese Geister, die sich aufgelehnt haben gegen ihn, verstoßen. Und die wollen uns von Gott fernhalten. Die wollen mit aller Macht und List und Tücke und Gewalt uns von Gott fernhalten. Und wenn wir den Umkehr machen, den Schritt zurück, um Gott ähnlicher zu werden, dann geht der Kampf mit einer Stärke vor sich, dass wir das überhaupt nicht beurteilen können. Der Satan wird immer versuchen, uns von dem, was Gott uns zeigt und was wir tun müssten und was wir nicht tun, abzubringen, zu sagen, ja, du liebe Zeit, so hat er doch gar nicht gemeint. Oder der Alltag, na ja, wir wollen gute Christen sein, wir wollen das und jenes und noch was machen. Aber das Heute muss bestanden werden, weil wir im Heute uns loswerden müssen, weil wir damit konfrontiert sind. Seid stark und zieht die Waffenrüstung Gottes an. Das heißt, ich muss wissen, ich muss informiert sein, was mein Herr, dessen Ebenbild ich wieder erreichen will, von mir haben will. Was seine Grundsätze sind, was seine Richtung ist. Ich muss informiert sein, sonst weiß ich es ja nicht. Ich kann nicht etwas anziehen, was ich nicht weiß, was überhaupt da ist. Ich kann nicht etwas ablegen, was ich wohl weiß, na ja, es geht nicht alles in Ordnung, aber ich muss ja was anziehen. Also es gibt entweder weg und an oder überhaupt nichts. Wir müssen also informiert sein, was will mein Herr, dass ich tun soll, in der und jener und noch einer Situation. Und er sagt, zieh die Waffenrüstung an, das heißt, er zählt ja auch nachher auf, dass wir den Gürtel anlegen, den Helm anlegen, die Schuhe anlegen, das ist eben missionarische Tätigkeit, den Panzer anlegen, all unsere lebenswichtigen Organe schützen, Kopf, Herz, unten schützen vor den Anläufen dessen, der stärker ist wie alles, was wir uns vorstellen können. Er ist nicht stärker wie Gott. Aber Gott hat ihm die Macht gelassen. Und das hat einen Grund. Wenn ich oder wenn ein Liebender jemanden liebt, dann wird er nicht den behandeln wie einen unmündigen Menschen. Dann wird er von ihm Entscheidung erwarten. Und das erwartet Gott von uns. Wir sind mündig. Er sieht uns für sehr, sehr hoch und wertvoll an. Und wir müssen uns entscheiden. Und Entscheidungen können nur getroffen werden. Ich brauche keine Entscheidung zu treffen, wenn ich hier ein Ding habe. Oder eine Entscheidung zu treffen, wo nur eine Sache möglich ist. Brauche ich nicht zu entscheiden. Dann muss ich das tun. Aber wenn zwei Dinge möglich sind, muss ich entscheiden, tue ich das oder tue ich dieses. Wenn zwei Mächte sind, muss ich entscheiden, diene ich meinem Gott oder bei dem anderen brauche ich keine Entscheidung. Ich brauche mich nicht zu entscheiden, für den Teufel zu sein. Bin ich automatisch, wenn ich nicht tue, was Gott will. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Er sagt, seid umgürtet. Seid ausgerüstet. Benutzt die Waffen Gottes. Sonst werdet ihr den Kampf nicht bestehen. Und wir müssen täglich prüfen, ist es mein Wille? Was gleichbedeutend ist für dessen Wille, oder ist es Gottes Wille? Und wenn es Gottes Wille ist, dann muss ich es tun. Und das tut weh. Und der Paulus sagt, ich kreuzige mein Fleisch. Das heißt, ich kreuzige meinen Willen. Ich gehe gegen meinen Willen an und tue den Willen dessen, für den ich mich entschieden habe. Das tut weh. Das ist der Kampf, den wir auf uns nehmen müssen. Wenn Christen entschieden sind oder sich entschieden haben, ich habe aber 15 Minuten verloren bei euch, so ich nehme die Freiheit raus, länger zu reden. Wenn Christen sich entschieden haben, für Gott zu leben, und sie wachsen nicht, da geschieht etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Es gibt keinen Stillstand, nirgendwo. Weder in der physikalischen Welt, noch in der Natur, noch in irgendetwas und auch nicht auf geistlichem Gebiet. Es gibt keinen Stillstand. Es gibt vorwärts oder rückwärts. Wachstum oder Rückgang. Entweder wir wachsen im Herrn, und wenn es nur kleine Schritte sind, und es sind kleine Schritte, die wir tun in Gottes Augen, aber wir tun sie. Und solange wir die Schritte vorwärts tun, werden wir immer in der Gnade des Herrn sein. Wenn wir aber stillstehen, werden wir verstockt mit der Zeit, und das steht in der Bibel, verstockt, verhärtet, abgestumpft. Merken nachher nicht mehr, wo wir verkehrt handeln. Wir merken nicht mehr, wie wir überhaupt handeln. Unsere Augen sind so kritisch auf den anderen gerichtet. Und damit überdecken wir unsere eigenen Fehler, unser eigenes Versagen, weil wir den anderen, weil der andere vielleicht schlechter ist wie ich, und das kann durchaus möglich sein. Ich kann in einem Haus erzogen worden sein, wie das bei uns der Fall war. Wir hatten gläubige Eltern und die Geschwister waren gläubig. Bei uns war die Atmosphäre, die war, man könnte schon perfekt sagen. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich bin vor Gott verantwortlich. Und ich habe den Kampf mit dem Bösen erlangt. Und das ist nämlich das, was wir auf uns nehmen müssen. Ich bin verantwortlich. Es hilft mir gar nichts, wenn ich die Fehler beim anderen sehe, wenn ich nicht wachse. Und dieser Schwester, von dem ich erzählt habe, der dieses Buch geschrieben hat, der sagt, es gibt in uns eine Instanz und die können wir nicht lokalisieren als Wissenschaftler. Das nennt man das Gewissen, sagt er. Aber wir können nicht lokalisieren, wo das ist. Wir können das Gehirn lokalisieren, wir können das Herz lokalisieren, wir können die Gefühle in etwa. Aber wir wissen nicht, was das Gewissen ist, aber das gibt es. Wir können es nicht lokalisieren. Aber er sagt, wenn wir gegen ein besseres Wissen handeln, wird dieses Gewissen, also diese Instanz, verletzt. Und genau das geschieht. Es gibt eine Verletzung, eine Vernarbung. Und ich habe hier eine Narbe, eine große Narbe. Und wenn ich da mit dem Messer, mit der Nadel reinsteche, merke ich überhaupt nichts. So je mehr wir vernarben, je mehr wir unser Gewissen abstumpfen, umso weniger wissen wir oder sehen wir oder merken wir oder hören wir, was mein Gott mir zu sagen hat. Kein Stillstand. Das müssen wir uns merken, dass die Nachfolge Gottes, die Nachfolge Jesu, hat nichts mit, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, mit Ruhe zu tun. Wir haben innere Ruhe, das ist eine andere Sache. Wenn wir ihm nachfolgen, haben wir eine innere Ausgeglichenheit, eine Ruhe und einen Frieden. Aber wir müssen arbeiten. Wir müssen täglich arbeiten, um vorwärts zu kommen. Und Ruhe werden wir nur haben, wenn wir die Augen schließen, wenn wir bei unserem Herrn sind. Und ich freue mich darauf. Ich lebe sehr gerne. Aber wir müssen denn innerlich diesen Frieden haben, diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit. Wenn mein Herr, das haben die Ärzte bei mir immer gesagt, ja, was sind Sie für ein komischer Mensch? Wie ich vor 2 Jahren und auch jetzt mit meinen fürchterlichen Schmerzen, was sind Sie nur für ein Mensch? Sie nehmen das alles so gelassen hin. Und dann sage ich ihnen, ja, warum soll ich es nicht? Mein Leben steht in der Hand dessen, der mein Herr ist, mein Vater, mein Gott. Sie sind still, sie sagen dir nichts. Wir haben den inneren Frieden, aber wir haben keine Ruhe, wo wir sagen können, wunderbar, Halleluja, ich bin ein Christ. Wir sind im Kampf drin, mitten im Kampf. Petrus sagt im 1. Petrus Kapitel 1, und das möchte ich gerne vorlesen. Ist das überhaupt, da ist Philemon, da ist Petrus. Wo steht das jetzt? 1. Petrus 1, 5 bis 9. Das stimmt aber auch nicht. Das ist, wo ihr sagt, wendet allen euren Fleiß daran und reichet da. 5. Ja, 2. Petrus. Zweite, ja. Ja, richtig. Richtig. Habt ihr es hier alle gehört oder soll ich nochmal vorlesen? Ja. Ja. Zweite Petrus. So wendet allen euren Fleiß daran und beweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis. In der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Gottesfurcht. In der Gottesfurcht brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe die Liebe zu den Menschen. Denn wenn solches reichlich bei euch ist, werdet ihr nicht faul noch unfruchtbar sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wer aber solches nicht hat, der ist blind, tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Merkt ihr, dass hier ein Aufbau ist? Wenn wir das erreicht haben, werden wir das erreichen und dann werden wir das erreichen und jenes, alles das, was wir im Wachstum brauchen. Nur wenn wir eins nach dem anderen erreichen. Und wir müssen vorwärts gehen. Denkt immer dran, wenn wir nicht vorwärts gehen, gehen wir rückwärts. Paulus tadelt einmal die Korinther und sagt, ihr seid Säuglinge. Ihr müsstet schon lange erwachsen sein, müsstet schon lange Männer sein, denen man was aufladen kann, die also schon feste Speise haben können. Aber ihr seid Säuglinge und man muss euch noch die Milch reichen. Aber dabei bleibt er nicht. Es steht, ihr seid hartnäckig geworden und schwerhörig. Und das kennen wir alle, dass Christen, die schon jahrzehntelang in der Gemeinde sind, einfach schwerhörig sind, einfach abgestumpft sind. Du kannst sie nicht mehr erreichen, aber sie denken, sie sind auf dem rechten Weg. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Hartnäckig, schwerhörig. Es ist sehr, sehr ernst. Wir haben mit einem Gott zu tun, der heilig, gerecht, unnahbar da ist, wo Sünde dazwischen kommt. Und wir können mit diesem Gott keinen Spaß machen. Und wir können mit diesem Gott auch keine Wischiwaschi-Haltung haben. Wir müssen ernst machen, sonst schaden wir nicht ihm. Er ist absolut souverän. Aber uns. Unsere Persönlichkeit ist etwas Wunderbares. Ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ich, Friedel Goebbels, ein einfacher Mensch. Ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und ich will da wieder zurück. Ich will da wieder zurück. Der Herr möge mir Kraft geben, dass ich das schaffe, durch alle Prüfungen, die er mir aufgibt. Im Gegenteil, dass ich dadurch wachse und die Dinge, die er an mir nicht mag, ablege oder aber auch einfach stark werde, um die Dinge, die den Alltag, der auf mich zukommt, meistern zu können. Möge Gott uns alle segnen und uns helfen, diesen Weg dorthin zu schaffen, mit seiner Hilfe.